ARD.
Beim EU-Sondergipfel in Brüssel geht es heute um die europäische Verteidigung, auch ohne die USA.
Und noch während des Gipfels kommen neue Drohungen aus Washington gegen die europäische Wirtschaft.
In Moskau kommt ein bekannter ukrainischer Überläufer bei einer Explosion ums Leben.
Und in der Ukraine kämpft die Einheit Alcatraz auch für die eigene Freiheit.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi.
Und heute aus der Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann. Schönen guten Abend.
Und Sie hören die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, Thomas, wieder ein EU-Gipfel, wieder mit dem Thema Verteidigung, wieder treue Schwüre gegenüber der Ukraine. Das klingt fast schon nach Routine für euch, oder?
Ja, könnte man meinen in der Nachrichtenredaktion. Aber dieser Gipfel, da soll doch einiges anders werden. Und muss es eigentlich auch. Kurzer Reminder, vor gut 3 Jahren, Dezember 2021. Erster EU-Gipfel für den neuen Bundeskanzler Scholz damals, Thema Ukraine. Scholz und viele andere wollten damals noch Verhandlungen mit Putin. Und ein paar Wochen später ist Russland dann einmarschiert. Heute vermutlich erstmal der letzte EU-Gipfel für Scholz. Thema wieder Ukraine. Aber verhandeln muss Europa jetzt wohl auch erstmal mit den USA.
Tja, und das stand ja im Mittelpunkt der Beratung heute in Brüssel. Wie machen wir weiter? Nämlich, wenn Trump seine Drohung wahrmacht.
Ja, genau darum ging es. Ne? Europa spricht bei diesem Gipfel ja nicht mehr nur über Militärhilfe für die Ukraine, für Freunde, sondern eben über die gesamte eigene Verteidigung. Die muss praktisch komplett neu aufgebaut werden. Das haben im Prinzip alle Staats- und Regierungschefs vorher gesagt. Neue Strukturen und die EU braucht dafür erstens einen Plan, zweitens einen Konsens und drittens sehr viel Geld. Und kennt man und hat ja nicht immer geklappt in Brüssel.
Ja, dabei liegen konkrete Zahlen auch direkt auf dem Tisch im sogenannten Draghi-Report, nämlich da werden mindestens 500 Milliarden Euro extra aufgerufen, um Luftabwehr, Raketen, Cyberabwehr und so weiter zu modernisieren. Aber wie soll das gehen, wenn angeblich schon, zumindest mit Blick auf Deutschland, für die Deutsche Bahn kein Geld übrig ist?
Ja, berechtigte Frage. Und ja, eine offene Diskussion, was man hört heute in Brüssel. Die einen, Frankreich und Italien zum Beispiel, die sagen, europäische Verteidigung bedeutet europäische Finanzierung. Ja, alle zusammen, wir nehmen Kredite auf. Neue Schulden heißt das natürlich und rüsten gemeinsam auf und alles geht zusammen. Scholz zum Beispiel und Deutschland und andere Staaten wollen das nicht. Ja? Die wollen weiter bei nationalen Militärausgaben bleiben und setzen auf Kooperation mit der Industrie in erster Linie. Wie das aussehen soll, das erklärt Christina Nagel. Die war vor kurzem mit Verteidigungsminister Pistorius in Norwegen.
Die Zeremonie auf der Marinebasis in Norwegen dauert keine 10 Minuten. Dann haben der deutsche und der norwegische Verteidigungsminister den Grundstein gelegt für ein neues U-Boot-Instandsetzungszentrum. Was unspektakulär klingt, ist Teil des deutsch-norwegischen U-Boot-Programms. Und das gilt als wegweisend, wie Boris Pistorius vor Ort betont. Wir entwickeln die U-Boote zusammen. Wir bauen sie zusammen. Wir werden sie gemeinsam nutzen und auch warten. Das ist wirklich neu. Damit haben wir eine Blaupause für die NATO geschaffen. Dennoch macht in der NATO jedes Land in rüstungspolitischen Fragen weitgehend seins. Schließlich geht es um die nationale Sicherheit, um Schlüsseltechnologien, die Rüstungsindustrie im eigenen Land, um Arbeitsplätze, aber auch um Wettbewerbsbestimmungen und nationales Recht. Wozu das führt, beschreibt Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz.
Die europäischen NATO-Staaten, ich will Ihnen Beispiele nennen, entwickeln, produzieren und unterhalten gegenwärtig insgesamt 178 Waffensysteme. Die Vereinigten Staaten lediglich 30. Europa hat allein 17 verschiedene Kampfpanzer und 29 verschiedene Typen von Fregatten und Zerstörern.
Da sind zum Beispiel die Fregatten der Nansen-Klasse, die nur Norwegen nutzt. Deutschland hat bereits Interesse bekundet, auch in diesem Bereich mit Norwegen zusammenzuarbeiten, so wie bei den U-Booten und bei der Entwicklung einer neuen Überschallrakete. Wir vermeiden Doppelungen, wir profitieren von den Erfahrungen beider Länder und wir sparen Geld. Weil Entwicklungskosten nur einmal anfallen, höhere Stückzahlen geordert werden können. Es geht aber auch darum, einheitliche Standards zu haben, um sich gegenseitig aushelfen zu können. Mit Personal, mit Munition oder auch mit Ersatzteilen. Von einem politischen Selbstläufer kann trotzdem keine Rede sein. Wie komplex es ist, lässt sich am deutsch-französischen Prestige-Projekt ablesen, der Entwicklung und dem Bau eines neuen Kampfpanzers. Schon das Aufsetzen des Projektes zog sich hin, weil die wirtschaftlichen und politischen Interessen genau austariert werden mussten. Am Ende gelang es, weil die Verteidigungsminister einen Draht zueinander haben.
Ja, und das können wir gleich aufgreifen. Einen Draht zueinander haben spielt auch eine Rolle, das sagt Christina Nagel. Und wenn wir jetzt wieder auf den EU-Gipfel gucken, da ist es ja zumindest positiv hervorzuheben, dass auch Großbritanniens Premier Keir Starmer dabei gewesen ist.
Stichwort neuer Draht nach dem Brexit, meinst du, ne?
Ganz genau.
Er hat sich auch ganz klar geäußert, ganz anders als die Tory-Regierung in London vor ihm, ganz klar gesagt, wir sind Teil vom Team Europa, Zitat, gemeinsam und geschlossen Putins Kriegsmaschine zerschlagen. Also das ist wirklich sehr offensiv und ja, wie gesagt, betont die Gemeinsamkeit mit Brüssel. Die britischen Streitkräfte, denke ich mal, wären für europäische Militärprojekte vermutlich auch ziemlich hilfreich. Die gelten ja doch als sehr professionell.
Ja, das klingt zumindest so, als ob es auch politisch fast schon ein Kurswechsel bei den Briten ist, denn Stichwort Brexit, die Brexiteers, die hatten sich ja stark an den USA orientiert, zumindest am Trump, an den Trump-Vereinigten Staaten. Warum blickt man denn jetzt in London wieder auf Brüssel?
Ja, erstens, Labour regiert wieder. Ja, also die Parteienfamilie von Scholz zum Beispiel, die Sozialdemokraten. Und Keir Starmer selbst wird ja zum Beispiel von Elon Musk noch schlimmer persönlich beleidigt auf den Social-Media-Plattformen, als Scholz beleidigt wird. Ja, auch wieder ein Beispiel, wie Trump sozusagen als Elefant im Raum auf fast alle Themen und Entwicklungen abstrahlt irgendwie. Und wenn ich das mal ganz kurz sagen darf, Tarek, auch in der Nachrichtenredaktion, auch bei uns, ist das eine ziemlich anspruchsvolle Zeit gerade. Ja, das immer alles zu beachten, einzuordnen, irgendwie zu erklären, ist nicht so ganz einfach und zugegebenermaßen gelingt auch nicht immer.
Ja, ich kann mich auch erinnern, dass die erste Meldung mal in den Nachrichten ein Streit über E-Scooter gewesen ist.
Ja, das war schön, die Bonpflicht.
Richtig, ja. Dann für mich aber zumindest auf beunruhigende Weise immer wieder erstaunlich ist auch die Taktung ja und das Timing von Trumps Ankündigung, auch heute wieder jetzt in Richtung EU, nämlich während der Gipfel stattfindet, kommen Ansagen aus Washington oder wie kann man das verstehen?
Ja, bekommen wahrscheinlich Scholz und Macron die Eilmeldung auch aufs Handy oder eine Info von ihren Mitarbeitern. Ja, Stichwort Elefant im Raum, ne? Während die da halt sitzen in Brüssel auf ihrem Trump-Krisengipfel, kommt heute Nachmittag unter anderem, Grüße aus der Nachrichtenredaktion, nochmal Strafzölle gegen EU bekräftigt. Reaktion: Europas Börsen gehen runter. Muss die EU beschäftigen, logischerweise. USA streichen Entwicklungshilfe mit dramatischen Folgen. Das sind Projekte gegen Armut, Hunger, Krankheiten, ja im Prinzip gegen Fluchtgründe weltweit. Viele Projekte in Afrika. Europa kann das finanziell nicht ausgleichen, kann das nicht weiter bezahlen, aber wird vermutlich die Folgen dann zu spüren bekommen durch mehr Migration. Es schwimmt ja niemand durch den Atlantik. Entschuldigung. Und das Dritte, während der Sitzung, Dänemark musste sich nochmal heute wehren gegen die neuen Machthaber in Washington, sage ich mal, nachdem Vizepräsident Vance gestern nochmal gesagt hat, Grönland ist bei uns aber eigentlich besser aufgehoben. Dänemark macht da einen schlechten Job und sei ein schlechter Verbündeter der USA.
Gut, bis hierhin, dann lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Ja, und bevor wir gleich nochmal in die Ukraine und auch nach Moskau schauen, erstmal noch ein kurzer Blick auf den Nahen Osten. Da ist mein Eindruck, dass die Waffenruhe in Gaza bis jetzt zumindest einigermaßen hält. Geiseln werden ausgetauscht, es kommen wieder Hilfstransporte rein. Aber Israels Premier Netanyahu ist in Washington. Warum?
Ja, er und Trump sind politisch ja recht dicht beisammen. Ja, Netanyahu ist der erste ausländische Regierungschef, den Trump im Weißen Haus empfangen wird, morgen, in der zweiten Amtszeit wohlgemerkt. Trump unterstützt auch Israels Anspruch auf die Palästinensergebiete. Er hat ja auch schon offen gesagt, man könne den Gazastreifen ja räumen und eine halbe Million Menschen umsiedeln. Da haben Ägypten und Jordanien gleich gesagt, auf gar keinen Fall. Aber Trump und Netanyahu verfolgen dieses Ziel offenbar weiter und auch darum soll es offenbar gehen.
Trotzdem gehen in Washington aber auch die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas weiter. Über die zweite Phase der Waffenruhe im Gazastreifen und dazu dann sicher mehr in unserer Ausgabe morgen früh.
Ja, das könnte was verändern, nämlich und ebenfalls morgen und auch interessant für die Region, kleiner Hinweis, Syriens Übergangspräsident al-Sharaa, der ist auf Staatsbesuch in der Türkei und auch da gibt es sicherlich viel zu besprechen, was Syrien weiterbringen könnte, wirtschaftlicher Aufbau, staatliche Strukturen. Und es gibt da ja auch noch einige Konflikte auch mit der Türkei, unter anderem da im Norden Syriens, wo die Militäreinsätze gegen die Kurden fahren.
Und dazu dann sicherlich auch morgen mehr.
Ja.
Jetzt also erstmal der Blick nach Moskau. Und da gab es offenbar einen Anschlag, zumindest eine Explosion in einem Wohnhaus. Zwei Tote soll es gegeben haben und einer davon ist ein gewisser Armen Sarkisian.
Ja, das den muss man nicht kennen, ja, das sagt uns erstmal zu Recht nichts. In Russland, aber auch in der Ukraine, ist er aber doch wohl eine recht bekannte Figur. Er ist Ukrainer, Boxer und ja, Milizenführer, der die Seite gewechselt hat. Ja, ein Ukrainer, der jetzt in einem freiwilligen Bataillon gegen die Ukraine kämpft und jetzt ist er tot. Mehr von Jürgen Buch aus Moskau.
Nach dem mutmaßlichen Anschlag ist Armen Sarkisian gestorben, der Gründer des Freiwilligenbataillons Arbat. Der ukrainische Geheimdienst und die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden werfen Sarkisian unter anderem vor, während der Proteste auf dem Maidan in Kiew 2013 und 2014 Schlägertrupps gegen Demonstranten angeführt zu haben. Das von ihm gegründete Freiwilligenbataillon Arbat soll russischen Medienberichten zufolge zunächst in der Ostukraine eingesetzt worden sein. Im August 2024 sind die Kämpfer demnach jedoch in die russische Region Kursk verlegt worden, nachdem ukrainische Truppen in das Gebiet einmarschiert waren. Zu den Hintergründen der Explosion in Moskau haben sich die russischen Behörden noch nicht geäußert. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte lediglich, die Ermittlungsbehörden seien bei der Arbeit.
Soweit der Bericht von Jürgen Buch. An der Front, da gab es wieder Kämpfe und damit sind wir aktuell bei einem anderen großen Problem, mit dem die Ukraine zu kämpfen hat, nämlich dem Personalmangel. Es fehlen Soldaten.
Ja, und das Problem wird tatsächlich immer größer. Die neue US-Regierung, die fordert jetzt offen von Kiew, alle Männer ab 18 Jahren müsst ihr einziehen und in den Einsatz schicken. Bis jetzt gilt in dem Land ab 25. Kiew will das nicht, obwohl Soldaten fehlen. Aber es gibt halt auch eine gewisse Kriegsmüdigkeit wohl in dem Land, erzählen unsere Korrespondenten. Und die wollen sie halt nicht noch steigern, indem sie noch jüngere Männer einziehen. Deswegen werden jetzt andere Lösungen gesucht. Rebecca Barth hat die Alcatraz-Truppe an der Front begleitet.
Unweit der Front in der Region Donetsk bereiten sich diese Männer auf ihren ersten Fronteinsatz vor. Insgesamt nur 4 Wochen bleiben ihnen dafür. Im Gegensatz zu vielen anderen aber sind sie alle freiwillig hier, haben extra Anträge gestellt, um in dem Bataillon Alcatraz, benannt nach der einst berüchtigten Gefängnisinsel, kämpfen zu dürfen, erklärt Kommandeur Valentin. Sie waren im Gefängnis, in Haftanstalten. Deswegen sind sie disziplinierter. Sie sind an Ordnung gewöhnt. Manchmal ist es schwierig, weil sie sich erst wieder an das normale Leben gewöhnen müssen. Sie sind an Kontrolle gewöhnt, daran, dass man für sie Entscheidungen trifft. Sie befolgen Befehle, ohne nachzudenken. Aber hier müssen sie denken.
Seit Mai 2024 dürfen ukrainische Häftlinge Anträge auf frühzeitige Entlassung stellen, wenn sie bereit sind, dafür in der ukrainischen Armee zu kämpfen. Wer den Krieg überlebt, ist danach ein freier Mensch. Ein einfaches Angebot, das nicht gilt für Mörder, Vergewaltiger oder Menschen, die wegen Hochverrats verurteilt wurden. Alexandre wurde wegen Autodiebstahls verurteilt und ist heute einer von insgesamt 6.900 Straftätern, die für den Krieg frühzeitig entlassen wurden.
Wir schützen unsere Verwandten, geliebte Menschen. Ich will nicht, dass so etwas wie in Bucha auch in meiner Heimatstadt passiert, wo meine Familie ist.
Alexandre war einer der ersten bei Alcatraz, hat bei Pokrovsk gekämpft und schon viele Kameraden sterben sehen.
Die Männer sind Infanteristen und übernehmen damit die wohl gefährlichste und anstrengendste Aufgabe in diesem Krieg, erklärt Wladislav. Wir haben engen Feindkontakt. Das muss man nicht nur körperlich aushalten, sondern dabei auch denken. Wohin man tritt, worauf man achtet, alles passiert sehr schnell. Das Bewusstsein verlangsamt sich im Kampf und die Zeit um dich herum auch. Wenn man das nicht unter Kontrolle hat, kann man in eine Sprengfalle treten. Die Verluste der Infanterie sind hoch. Die Personalkrise der ukrainischen Streitkräfte zeigt sich besonders in diesem Truppenteil. Ohne Infanterie aber könne keine Armee kämpfen, betont Kommandeur Valentin. Er ist der einzige Mann der Einheit, der keine Haftstrafe abgesessen hat, sondern ein professioneller Soldat ist. Und das schon in der 5. Generation. Jetzt sucht er gezielt Männer mit der richtigen Motivation, sagt er. Wir haben Krieg, wir müssen uns verteidigen. Wenn dieser Ansatz ein Vorteil für uns ist, wir die richtigen Leute auswählen und effektiv arbeiten und nicht einfach jeden nehmen wie die russischen Wagner-Truppen, dann hat dieses Projekt seine Existenzberechtigung. In den 4 Wochen Grundausbildung lernen die Männer nicht nur den Umgang mit der Waffe. Körperliche Fitness sei ebenso wichtig. Nur mit schnellen Richtungswechseln könne man feindlichen Drohnen entkommen, mit denen an der Front auf Menschenjagd gegangen wird. Ein gutes Gehör sei überlebenswichtig, erzählen die Männer. Denn an der Front in der Ukraine entscheiden Sekunden über Leben und Tod.
Der Bericht von Rebecca Barth. Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war heute Thomas Kuhlmann.
Danke fürs Zuhören und trotzdem einen schönen Abend.